Lange Zeit schien es so, als sei der moderne Mensch, der Homo sapiens, an vielen verschiedenen Orten der Welt entstanden. Sein Vorgänger, der Homo erectus, wurde immerhin auf 3 verschiedenen Kontinenten gefunden. In Java grub 1891 der junge holländische Arzt Eugène Dubois zufällig auf den Zentimeter genau an einer Stelle, wo im Umkreis von Tausenden von Kilometern noch nie zuvor auch nur die Andeutung von einem Urmenschen gefunden worden war. Er stieß auf ein Schädeldach und auf einen Zahn von einem Wesen, das wir heute zu Homo erectus rechnen. In der Nähe von Peking wurden in den 1930er Jahren sogar die Überreste von 45 Individuen gefunden. Bei Heidelberg wurde der Homo heidelbergensis gefunden, auch er war ein Homo erectus. Und in Afrika sind die Fundorte so zahlreich, dass man sie gar nicht alle einzeln aufzählen kann. Es gibt sie in Algerien und Tunesien, im Tschad, in Äthiopien, Kenia und Tansania. Aus diesen lokalen Homo erectus-Formen, so lautete ursprünglich die Hypothese, sei jeweils in Asien, in Afrika und in Europa der moderne Mensch, der Homo sapiens, entstanden. Allerdings fehlten dazu die entsprechenden Fossilfunde.
Und dann war die Verwirrung komplett, denn dann war die Frage, wo ist denn jetzt eigentlich der moderne Mensch entstanden?
Professor Friedemann Schrenk. Er ist Abteilungsleiter am Forschungsinstitut Senckenberg und der führende Paläoanthropologe in Deutschland.
Die eine Hypothese ist das sogenannte multiregionale Modell. Und das bedeutet, dass Homo sapiens entstanden ist an verschiedenen Stellen der Welt, zum Beispiel in Südostasien, zum Beispiel in Ostasien. Und zwar aus afrikanischen Vorfahren, die allerdings schon eben vor 2 Millionen Jahren ausgewandert sind. Denn die erste Auswanderung aus Afrika war vor 2 oder etwas über 2 Millionen Jahren.
Heute halten nur noch chinesische Wissenschaftler an der These fest, der moderne Chinese sei unmittelbar in China aus dem vorhergehenden Homo erectus entstanden. Praktisch alle anderen Paläoanthropologen sind sich dagegen einig, dass auch der moderne Mensch aus Afrika gekommen ist. Diese Hypothese heißt deswegen auf Neudeutsch die Out-of-Africa-Hypothese.
Und das ist nach der Fundlage, nach der paläontologischen Fundlage und nach der Datierung dieser Funde auch die wahrscheinlichste. Denn die ältesten Funde des modernen Menschen, anatomisch modern, kommen aus Afrika. Also der älteste moderne Mensch, biologisch modern, sieht genauso aus wie wir, ist 160.000 Jahre alt. Das ist der Fund von Herto in Äthiopien. Es gibt ein paar Funde, die sind sogar noch älter. Kibbisch zum Beispiel, 230.000 Jahre. Also wir können davon ausgehen, dass der anatomisch moderne Mensch vor 200.000, vielleicht sogar schon vor 250.000 Jahren in Afrika bereits längst entstanden war.
Zu erkennen ist der moderne Mensch daran, dass ihn nichts, aber auch gar nichts von heute lebenden Menschen unterscheidet. Wenn man ihn in Anzug und Krawatte steckte, würde er einem in der U-Bahn nicht auffallen.
Der moderne Mensch hat die typische Schädelform, die wir haben, also keine Augenüberwülste, ein Schädeldach, was nicht nach hinten fliehend ist, ein Kinn, einfach alle Merkmale, die wir auch haben.
Dieser moderne Mensch hat sich in den ersten rund 100.000 Jahren seiner Existenz nur in Afrika ausgebreitet. Erst danach ist er ins Gebiet der heutigen Staaten Israel, Libanon und Syrien vorgedrungen. Klimatisch gesehen unterschied sich damals dieses Gebiet nicht von den afrikanischen Verhältnissen. Im Grunde hatte die Menschheit also auch vor 100.000 Jahren noch gar nicht den Schritt aus Afrika heraus unternommen. Der nächste Nachweis menschlicher Fossilien findet sich dagegen an einem Ort, wo man ihn kaum erwarten würde, ausgerechnet im fernen Australien. Die ersten Australier werden wohl kaum mit dem Boot von Afrika quer über den Indischen Ozean übergesetzt sein, weswegen Friedemann Schrenk eine Ausbreitung entlang der südasiatischen Küsten für plausibel hält, auch wenn er das nicht mit Fossilien belegen kann.
Das ist das Besondere bei Homo sapiens, dass dann entlang der Küsten diese Ausbreitungen passieren, also wahrscheinlich schon vor 120.000 Jahren über die arabische Halbinsel nach Indien und nach Australien. Vor ungefähr 70.000 Jahren dürften da die ersten modernen Menschen angekommen sein.
Dass der Mensch sich vorzugsweise entlang der Küste ausbreitet, konnte man schon in Afrika beobachten und man wird es später auch in Amerika beobachten können. Deswegen ist es plausibel, dass der Mensch sich auch entlang der Küsten der arabischen Halbinsel und Indiens ausgebreitet hat. Damals lag allerdings der Meeresspiegel erheblich tiefer, weil durch eine Eiszeit sehr viel Wasser in Gletschern gebunden war. Die entsprechenden Fundstätten dürften also heute tief unter Wasser liegen. So kommt es, dass die Spuren des modernen Menschen zuerst in Afrika und im Nahen Osten auftauchen und dann als nächstes weit entfernt in Australien.
Weil man sagen muss, also eine Generation, vielleicht 5 Kilometer, also diese 10.000 Kilometer, die hat man dann in 40.000 Jahren zurückgelegt. Das ist eigentlich kein großes Problem. Ja. Es ist eher eine langsame Ausbreitung. Also es ist ja keine Wanderschaft in dem Sinn, sondern sozusagen eine langsame Verbreitung des Lebensraums.
Bei den Fossilfunden klafft also eine ärgerliche Lücke, was Südasien angeht. Zum Glück gibt es noch eine andere Methode, die Ausbreitung des modernen Menschen zu verfolgen. Denn wir tragen alle die Spuren unserer Geschichte in unserem eigenen Erbgut. Der größte Teil unseres Erbguts ist für Abstammungsuntersuchungen allerdings eher ungeeignet. Erbanlagen werden in aller Regel in 2 Kopien von der Mutter und vom Vater vererbt und dabei ständig durcheinander gemischt. Es gibt allerdings 2 Bereiche im Erbgut, die entweder streng in mütterlicher Linie oder streng in väterlicher Linie weitergegeben werden, berichtet Joachim Burger. Er ist Professor für molekulare Archäologie an der Universität Mainz.
Vor allem ist das die mitochondriale DNA auf der einen Seite, die wirklich nur von der Mutter an ihre Nachkommen vererbt wird, sowohl an die Töchter als auch an die Söhne. Und andererseits die Y-chromosomale DNA, die vom Vater an die Söhne weitergegeben wird.
Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Sie besitzen tatsächlich ein eigenes Erbgut außerhalb des Zellkerns. Und Mitochondrien werden immer nur von Müttern an ihre Nachkommen weitergegeben. Außerdem mutiert das Erbgut in den Mitochondrien schneller als das Erbgut im Zellkern. Und das ist für Abstammungsuntersuchungen eine wünschenswerte Eigenschaft.
Genau, das ist das Nette an den Mitochondrien, also beziehungsweise an der mitochondrialen DNA. Wir suchen ja immer nach Unterschieden, das heißt, wir versuchen verschiedene Bevölkerungen voneinander zu unterscheiden, immer in historischen Blickwinkel. Und auf der mitochondrialen DNA sind vergleichsweise die Unterschiede am häufigsten, weil sie eine schnellere sogenannte Mutationsrate hat.
Jeder 100. Buchstabe im Text des mitochondrialen Erbguts weicht vom Standardtext ab, ist also mutiert. Im Zellkern ist es dagegen nur etwa jeder 1000. Buchstabe. Die erste, die Idee hatte, das für einen Stammbaum auszunutzen, war 1987 Rebecca Cann von der Universität von Berkeley in Kalifornien.
Rebecca Cann hat vor gut 20 Jahren als erste weltweit Proben gesammelt auf allen Kontinenten und hat dort einen Baum konstruiert, der als erstmal schon klare genetische Hinweise darauf lieferte, dass es einen Abstammungsursprung aller heute lebenden Menschen in Afrika gibt.
Anschaulich wurde damals in den Medien von der afrikanischen Eva gesprochen. Die Redeweise von Eva ist insofern berechtigt, als sämtliche menschlichen Mitochondrien tatsächlich auf eine einzige Frau zurückgehen, die einmal in Afrika gelebt hat. Die Redeweise von Eva ist allerdings auch irreführend, denn neben dieser Frau haben natürlich auch noch andere Frauen gelebt, deren mitochondriales Erbgut im Laufe der Zeit allerdings verloren gegangen ist. Wenn man in diesem biblischen Sprachgebrauch bleiben will, dann gibt es neben Eva auch noch einen Adam, erläutert Dr. Ruth Bolognino. Sie ist wissenschaftliche Angestellte im Labor von Professor Burger und beschäftigt sich mit Y-Chromosomen.
Männer haben ja ein X- und ein Y-Chromosom, wohingegen Frauen nur 2 X-Chromosomen haben. Und es gibt einen Bereich innerhalb des Y-Chromosoms, der auch nicht rekombiniert und der halt unverändert von Väter auf die Söhne weitergegeben wird.
Y-Chromosomen haben sich für die genetische Analyse sogar als besonders geeignet herausgestellt. Zwar ist bei ihnen die Mutationsrate viel niedriger als in den Mitochondrien. Dafür sind die verwendbaren Abschnitte im Erbgut erheblich länger. Aus den Mutationen, den sogenannten Markern, hat sich ein noch detaillierterer Stammbaum erstellen lassen. Zum Beispiel tragen sämtliche nicht-afrikanischen Männer einen Marker namens M168 auf ihrem Y-Chromosom, der sie von afrikanischen Männern unterscheidet. Die meisten europäischen Männer sind zusätzlich durch den Marker M173 gekennzeichnet. Bei ihnen steht an einer bestimmten Stelle im genetischen Text statt des Buchstabens A, wie man es erwarten sollte, ein C. Aus einer Reihe solcher Marker lässt sich ein genetischer Stammbaum entwickeln.
In Bezug auf die Out-of-Africa-Theorie gibt es ein recht ähnliches Bild. Das heißt, die heutigen Linien, die wir finden auf den Y-Chromosomen, die wurzeln alle in Afrika. Und auch innerhalb Afrikas haben wir hier die größte Variabilität, wohingegen dann außerhalb Afrikas die Variabilität nachlässt, insbesondere in den peripheralen Regionen wie Europa und Australien und so weiter.
3 verschiedene Methoden. Fossilfunde sowie genetische Stammbäume in weiblicher Linie aus Mitochondrien und in männlicher Linie aus Y-Chromosomen. Sie kommen zum selben Ergebnis. Alle Menschen sind Afrikaner. Wenn die genetischen Methoden die Fossilfunde bestätigen, dann darf man ihnen wohl auch dort trauen, wo die Fossilfunde bisher fehlen. Joachim Burger beschreibt, wie es aus genetischer Sicht weiterging.
Von der genetischen Seite ist es zumindest von den Linien, die überleben, ist das so, dass eine relativ begrenzte Auswanderung aus Afrika wahrscheinlich über das Nildelta erfolgte, möglicherweise auch teilweise über den Süden Jemens oder den Süden der arabischen Halbinsel. Dort eine Aufspaltung der Gruppen, wobei die eine langfristig gesehen Südasien und vielleicht etwas später Nordasien besiedelt und die andere die Steppe und Europa besiedelt. Das Ganze nach konservativen Schätzungen findet spätestens vor 60.000 Jahren statt, muss es auch stattgefunden haben, denn vor 50.000 Jahren findet man ja die ersten Funde in Australien.
Man kann die ersten Australier nicht genug bewundern. Denn selbst während der Eiszeit war Australien immer noch durch eine mehr als 100 Kilometer breite Wasserstraße von Asien getrennt. Australien lag also hinter dem Horizont. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass sich Menschen auf den offenen Ozean hinausgetraut haben. Eine Leistung, die wir Europäer zum Beispiel erst im 15. Jahrhundert nach Christus gewagt haben. Amerika wurde erst sehr spät aus der Mongolei heraus besiedelt, weil die ersten Amerikaner, anders als die Australier, anscheinend nichts von Schifffahrt verstanden. Berichte, die eine Zeit lang für Furore gesorgt hatten, wonach der Mensch bereits vor 40.000 Jahren nach Amerika gelangt war, haben sich nicht bestätigen lassen.
Wenn man konservativ sich die gesicherten Daten anschaut von amerikanischen Fossilfunden, dann sind die in der Regel zwischen 14.000 und 16.000 Jahren. Das passt auch sehr gut. Das ist genau die Zeit, wo das nordamerikanische Eisschild einen Korridor freigibt, wo Menschen dorthin durchgehen können. Sie können parallel dazu an der Küste lang. Interessanterweise sind die Besiedlungen Südamerikas nicht sehr viel später als Nordamerika. Das Szenario ist ja eben das Eindringen von Menschenpopulationen über die Beringstraße, die nicht unter Wasser war zu gewissen Zeitpunkten, und dann sukzessive ein Vordringen vom Norden nach dem Süden. Und bislang hat man aber im Süden tendenziell die zeitgleichen, wenn nicht sogar älteren Funde gemacht.
Auch hier scheint der Mensch den Durchmarsch entlang der Küste gemacht zu haben. Er hat Nordamerika erstmal links liegen gelassen und zunächst Südamerika besiedelt. Das ist nicht so verwunderlich, bedenkt man, dass der Mensch schließlich aus Afrika stammt. In Amerika scheint er die klimatischen Bedingungen seiner ursprünglichen Heimat gesucht zu haben. Klimatische Gründe waren es wohl auch, die erst spät zur Besiedlung von Europa führten. Hier lebte bereits der Neandertaler, der hervorragend an die Bedingungen der Eiszeit angepasst war. Der moderne Mensch erschien erst vor 40.000 Jahren auf der europäischen Szene, erzählt Ruth Bolognino, nachdem er sich in Asien schon mal an raueres Klima gewöhnt hatte.
Europa wird nicht direkt aus Afrika besiedelt, sondern über einen kleinen Umweg über Asien. Das heißt, bevor die ersten anatomisch modernen Menschen nach Europa gekommen sind, gab es schon bereits Besiedlungen von Südaustralien und auch Zentralasien. Und von dort aus gab es dann relativ spät eine Einwanderung nach Europa.
Und diese Wanderungsbewegung war beileibe nicht die letzte. Zuwanderungen in klimatisch und für das Überleben attraktive Regionen sind auch heute noch ein vertrautes Muster. Mit dem Unterschied freilich, dass es unbesiedelte Gebiete heute kaum noch gibt. Friedemann Schrenk.
Was ich meine ist, wir sollten uns klar darüber sein, dass die Menschheit schon immer, schon seit hunderttausend von Jahren eigentlich Expansionsbewegungen gesehen hat, verschiedener Gruppen in verschiedene Richtungen aus verschiedenen Gründen. Und das wird nicht aufhören, auch heute nicht, ja auch beim modernen Menschen nicht. Und das ist nichts Schlechtes.